So, okay. Der Axel fragt dann auch, ob vielleicht doch eine Übersetzung ins Sächsische irgendwie hilfreich wäre für unsere Geschwister. Aber ich denke, Hochdeutsch ist ja eure erste Fremdsprache und das wird schon gehen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob vielleicht der ein oder andere irgendwie über den Start unseres Gemeindebauseminars überrascht war, hat gedacht, ja, jetzt kriege ich hier so die Patientrezepte für die funktionierende Gemeinde und dann hören wir hier anderthalb Tage was über Demut und sind wir jetzt im falschen Seminar gelandet oder was hat das hier alles auf sich? Und es ist uns ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht um Rezepte. Es geht nicht um Modelle. Es geht nicht, nachdem wir 5 Modelle durchprobiert haben und die haben nicht funktioniert. Hoffentlich finden wir jetzt hier irgendwie ein besseres, funktionierendes Modell. Sondern es geht darum, dass zunächst einmal wir spüren, wir müssen in eine tiefe Übereinstimmung mit Gott kommen. Gott arbeitet durch die Menschen, die ihm nahe sind und die in einer Übereinstimmung mit ihm sind. Und viel wichtiger als das, was wir tun, ist das, was Gott in uns tut. Viel, viel, viel wichtiger. Und darum sollen wir das richtig tief sacken lassen und begreifen. Das ist, was Gott vor allem möchte. Das ist zuallererst die Frucht, von der Jesus spricht, für die wir berufen sind. Wir sind berufen, Frucht zu bringen und diese Frucht soll bleiben. Aber das ist nicht deine Mega-Church, sondern das ist das Bild Jesu in dir. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht. Und das, was in uns ist, wird auch herauskommen in unserem Dienst und wird dann auch das, was wir tun, prägen und wird eben entsprechend dem aussehen, wie das ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Darum lasst uns wirklich eine Entscheidung treffen. Es gibt diese wunderbare Schriftstelle in Jesaja 56, braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen, von den Menschen aus der Ferne, aus den Heidenvölkern, die Gott herzugerufen hat und die das Haus des Gebetes bauen. Und es heißt dort, die das erwählen, woran er gefallen hat. Die das erwählen. Es ist nicht so wichtig, wie viel wir schon verstehen, was Demut ist, aber wenn wir nur rein verstandesmäßig verstanden haben, das ist für den Herrn absolut wichtig. Wir wissen noch nicht genau, was ihm wichtig ist, aber wir wissen, das ist ihm wichtig. Und so erwählen wir das und wir sagen, wir wollen das. Wir wollen das, was du willst. Wir stimmen mit dir überein. Wir geben uns hin und wir werden unser Leben so einrichten. Was bedeutet, wir haben Zeit für Gott und wir warten auf ihn. Und das Erste in unserem Leben ist, dass wir ihm Raum geben, tiefer an unserem Herzen zu arbeiten. Und wir sagen, das ist es. Jesus ruft uns. Wir sollen Demut und Sanftmut lernen. Also wollen wir das und wir sagen ja dazu. Und damit beginnt alles. Wir sind immer so technisch und so praktisch orientiert, aber es gibt nichts Praktischeres als das, was Gott in uns tut. Nichts Praktischeres. Alles wird daraus kommen. Ich möchte jetzt Fortsetzung machen heute Nachmittag und je nachdem, ob ich fertig werde oder nicht, dann eventuell heute Abend noch. So ist ein voller Tag mit Lehre. Morgen wird es dann ein bisschen anders, dann zum Teil weitergehen. Ich möchte sprechen heute Nachmittag über den Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Erkenntnis Gottes und Gemeindebau. Was hat Erkenntnis Gottes mit Gemeindebau zu tun? Diesen Zusammenhang will ich vertiefen und versuchen zu beleuchten. Lass uns beginnen mit einer Schriftstelle, die in meinen Augen eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat im Neuen Testament. Und das ist Hebräer Kapitel 3, Vers 10. Und hier gibt der Heilige Geist eine Erklärung, lange, lange Zeit nach dem eigentlichen Ereignis, eine Erklärung, was denn der Grund war, dass Israel die damals diese gewaltige Befreiung aus Ägypten erlebt haben, aus der Knechtschaft. Warum dieselbe Generation, die eine solche gewaltige Machttat Gottes erlebt hat, warum sie zwar herausgeholt wurde aus dem Alten, aber nicht hineingebracht wurde in das Neue, nicht hineingekommen ist in ihre Bestimmung, in ihre Berufung. Der Heilige Geist erklärt hier, was der eigentliche Grund ist, warum es nicht funktioniert hat. Und wir lesen hier in Kapitel 3, Vers 10, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und dann kommt die Anwendung, oder ja, die Anwendung für uns jetzt, heute. Als Volk des neuen Bundes, seht zu, Brüder oder Geschwister, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Also hier erklärt der Heilige Geist, die Wege Gottes nicht zu erkennen, bedeutet, wir haben ein böses Herz des Unglaubens. Das war nicht, ach ja, das haben wir halt nicht verstanden, wir haben es halt irgendwie nicht mitgekriegt oder irgendwie gerade verpasst oder so, sondern sie waren verantwortlich dafür. Und sie haben die Wege Gottes nicht verstanden, aus dem einen Grund, weil sie das gar nicht interessiert hat. Weil sie an den Segnungen interessiert waren, an den Resultaten, an den Taten Gottes interessiert waren. Wie heute auch viele an einer schnellen, großen Gemeinde interessiert sind. Aber nicht interessiert sind, den Willen Gottes zu tun. Und Gottes Freund zu sein und ein Liebhaber Gottes zu sein und in der Nähe Gottes zu verweilen. Ein böses Herz des Unglaubens, weil sie nicht Interesse hatten an den Wegen Gottes. Von Mose lesen wir, er sagt, zeige mir deine Wege, kannst du nachlesen, 2. Mose 33, zeige mir deine Wege, damit ich dich erkenne. Also die Wege Gottes zu verstehen, das bedeutet, das Wesen Gottes zu verstehen. Und Greg hat es schon gesagt, die Wege, das ist nicht nur, was eine Person tut, sondern das ist vielmehr noch dahinter, warum tut die Person, was sie tut. Also das ist die ganze Motivation, das sind die Vorlieben, das sind die Gefühle, die mit diesen ganzen Werten zusammenhängen. Gott hat Werte und er hat starke Gefühle in Bezug auf diese Werte. Und wenn wir die Wege Gottes kennenlernen, wenn wir wissen, wie er mit Menschen umgeht und warum er tut, was er tut, dann kennen wir ihn selber wirklich. Und dazu sind wir gerufen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn uns das nicht interessiert und wenn das nicht unsere Priorität ist, dann wird es uns gehen wie Israel. Wir werden nicht in die Segnungen dieser Bundesbeziehung hineinkommen. Wir werden nicht in unsere Bestimmung hineinkommen. Und wenn wir sehen im Wort Gottes, was für eine Berufung, was für eine Bestimmung die Gemeinde hat, was für Segnungen verheißen sind, dann wissen wir, die allerreifste und beste Gemeinde, die wir im Land finden könnten, ist weit, 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 weit weg von dem, was der Standard Gottes ist. Die Apostelgeschichte und die Briefe sind nicht nur ein historischer Bericht von was einmal war, sondern sie beschreiben den Standard Gottes. Sie beschreiben, das ist normal für Gott. Das ist der Wille Gottes. Und er hat sich nie geändert. Und wir haben ein gewaltiges Erbe. Und wir haben die Berufung, Schritte zu gehen, um dieses Erbe einzunehmen, genau wie Israel. Und der Heilige Geist erklärt, warum sie nicht hinein konnten. Und er wendet das auf uns an. Die Möglichkeit besteht, dass wir denselben Fehler machen. Obwohl wir sogar von ihrem Fehler lernen können. Wir können sogar lesen. Israel konnte nicht lesen, was eine vorige Generation falsch gemacht hat. Sie haben es zum ersten Mal falsch gemacht. Wir können lesen, was die anderen falsch gemacht haben. Und trotzdem können wir in Gefahr sein, denselben Fehler wieder zu machen. Weil wir uns von etwas bestimmen lassen, was nicht der Geist Gottes ist. Von Sehnsucht nach schnellem Erfolg, Rang, Ansehen, Größe, Namen, Bedeutung, Einfluss und all diese Dinge. Und all diese Motivationen kommen aus der Welt, die haben mit dem Reich Gottes 0, nichts zu tun. 0, nichts. Und unser Herz muss in den Werten des Reiches Gottes verankert sein. Unser Herz muss voll sein von dem, wovon Gott voll ist. Das ist die Grundvoraussetzung für einen wirklichen erfolgreichen Dienst. Und erfolgreich bedeutet nicht, wie viele Zahlen wir vorweisen können, sondern erfolgreich bedeutet, ob wir tun, wozu Gott uns gerufen hat. Erfolgreich bedeutet nicht, dass wir auf irgendwelchen Broschüren immer vorne auf der ersten Seite mit Hochglanz und in voller Farbe zu sehen sind. Und dass wir in aller Munde sind. Erfolg ist, dass wir das Zeugnis des Geistes haben. Wir sind heute in dem, was Gott für uns hat. Wir gefallen Gott. Wir tun den Willen Gottes. Das ist Erfolg. Und es wird sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen geben nachher, die, wenn Jesus wiederkommt und wenn der Richterstuhl dort aufgerichtet wird und unsere Taten bewertet werden und wir Belohnungen bekommen. Menschen werden Belohnungen bekommen, von denen wir nie etwas gehört haben. Und deren Belohnungen werden weitaus größer und herrlicher sein, als von vielen Leuten, von denen wir gehört haben und von denen wir dachten, ja, das ist jetzt wirklich so der Dienst, an dem sich alles orientieren muss. Gottes Maßstäbe sind anders. Und je mehr wir ihn kennen, umso weniger werden wir getrieben von Konkurrenz und falschem Ehrgeiz und Sehnsucht nach irgendwelchen schnellen, vorweisbaren Resultaten. Sie waren nicht interessiert an der Erkenntnis Gottes. Mose sagt, lass mich deine Wege erkennen. Aber bei Israel, du kannst die ganzen 5 Bücher Mose studieren, oder ab 2. Mose war ja erst dann der Exodus. Du kannst studieren, niemals haben sie gebetet. Nicht ein einziges Mal findest du das Gebet. Oh, wir machen jetzt einen Gebetsabend. Komm, wir machen das zum Thema. Wir wollen Gott kennenlernen. Nicht ein einziges Mal. Wenn die Segnung Gottes kam, waren sie alle happy und haben so gewaltige Lobpreisfeste gefeiert. Wenn da jemand ohne Unterscheidung gekommen wäre, hätte gesagt, boah, sind die alle hingegeben. Mann, lieben die Gott. Oh, schau mal, wie die sich freuen über Gott. Aber wenn du am nächsten Tag kommst und sie sind mit einem Hindernis, mit einer Widrigkeit, mit einer Herausforderung konfrontiert, dann kommt heraus, was in ihrem Herzen ist. Und sie murren und sie lehnen sich auf, sie sind besserwisserisch, sie stellen sich über Gott, sie sagen, ja, wären wir doch zu Hause geblieben, da ging es uns viel besser. Und Gott hat uns nur in die Wüste geführt, um uns hier alle sterben zu lassen. Sie kannten Gott und Gottes Motive und Absichten überhaupt gar nicht. Sie kannten die gar nicht. Waren sofort bereit, die schändlichsten Dinge ihm zu unterstellen. So wenig haben sie Gott gekannt. Aber die Nacht davor war eine rauschende Lobpreisparty, dass der Boden gedröhnt hat. Sie waren nicht interessiert daran, Gott wirklich kennenzulernen. Das Wort Gottes sagt, Gottes Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis. Jesaja 5, Vers 13. Darum wird mein Volk gefangen wegziehen. Aus Mangel an Erkenntnis. Seine Vornehmen sind Hungerleider. Seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Oh, das bringt mich auf einen Gedanken. Und weiter in Hosea 4. Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Wenn du dich mit Gemeinde und Gemeindeproblemen beschäftigst und die ein bisschen analysierst, dann kommst du schnell auf den Punkt, der Hauptgrund für all das Durcheinander, für diese Probleme, in denen wir stecken, ist, dass wir Gott so wenig kennen. Und dass wir meinen, ihn zu kennen, wo wir ihn überhaupt nicht kennen und wo wir aufgrund unserer Meinung, die wir von irgendwo haben, aber nicht aus dem Wort Gottes, Entscheidungen und Bewertungen treffen und Werte haben, die vollständig verkehrt sind. Und wenn wir als Verantwortliche, als Träger, als welche, die vorangehen sollen, die andere motivieren sollen, wenn wir nicht Gott kennenlernen, sie werden es auch nicht. Sie werden es auch nicht. Ein dramatisches Beispiel, und es gäbe viele, viele andere, aber ein wirklich dramatisches Beispiel habe ich vor einiger Zeit erlebt, vielleicht habe ich es auch letztes Jahr erzählt, ich weiß nicht, aber es ist so wichtig und gehört genau in diese Thematik. Ich will das hier ganz kurz einmal darstellen. Ich hörte eine Botschaft von einem namhaften Dienst unseres Landes, es spielt keine Rolle, rätsel jetzt nicht, wer das gewesen ist, darum geht es nicht. Aber in diesem Dienst oder in dieser Botschaft, die ich hörte, wurde die Demut von bestimmten Geschwistern aus einer bestimmten Richtung beschrieben und bewundert und gefeiert. Auf einer großen Einheitskonferenz. Und da wurde die Demut von dieser gewissen Gruppierung besonders gerühmt und hervorgehoben. Aber diese Gruppierung, die er dort mit Namen nannte, die angeblich so demütig ist, ihr Programm ist, die Menschen zu einer Lebensweihe an Maria zu führen. Das ist ihr Programm. Das ist ihr Ziel. Sie sagen, die Erneuerung des Glaubens kommt zustande, indem du dein Leben Maria weihst. Wenn du ein bisschen biblisch denkst, dann weißt du, das Allerschlimmste für Gott ist Götzendienst. Es gibt nichts Schlimmeres und er gebraucht dieses nicht zu überbietende Wort Gräuel. Und Götzendienst hat immer seine Wurzel in dem satanischen Geist des Stolzes. Satan will angebetet werden und er verführt Menschen und er gibt den Geist des Stolzes in ihre Herzen und sie beten etwas an, was absolut sinnlos und wertlos und zerstörerisch ist und weil sie das Falsche anbeten, werden sie nicht Gott anbeten. So, wenn jemand Götzendienst praktiziert, ist er in der ultimativen Form des Stolzes. Und dieser Leiter wagt es dort öffentlich auf CD, die ist erhältlich im ganzen Land, kann man die hören, die Demut dieser Geschwister hervorzuheben. Also da haben wir einen blinden Leiter. Er kennt die Demut Christi überhaupt nicht und nennt den Stolz Satans die Demut Christi. Was für eine Steigerung von Blindheit und Inkompetenz ist noch möglich? Und einige von euch zucken jetzt, weil sie das immer noch im Ohr haben, vorhin vom Greg, richte nicht und ja nicht richten. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Nachher, wenn ich über Gott als gerechten Richter spreche, werden wir das ein bisschen von der Bibel erklären. Und ich kann dir zeigen, warum ich das sagen darf, ohne dabei zu sündigen. Und warum ich das sagen muss. Aber das ist jetzt im letzten Teil und wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, aber irgendwann wird es drankommen. So, das ist ein praktisches Beispiel. Wenn wir den Herrn nicht kennen und etwas Verkehrtes als göttlich ausgeben und den Leuten sagen, dahin, da, dem nach, was für eine Art von Gemeinde werden wir bauen? So, siehst du, da ist ein solcher Zusammenhang zwischen, wir müssen Gott kennen und das, was wir haben, geben wir weiter. Das Licht, das in uns angezündet ist und das in uns scheint, das strahlt aus uns heraus und das dürfen die für die wir zuständig sind, für die wir Verantwortung haben um uns herum, das dürfen die genießen. Sie dürfen in diesem Licht leben und diese Erkenntnis Gottes genießen, für die wir den Weg gebahnt haben und für die wir einen hohen Preis bezahlt haben. Es gibt keine Erkenntnis Gottes, ohne dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Weil Erkenntnis Gottes ist nicht etwas Anstudiertes, sind nicht zwei Bücher, die du gelesen hast, ist nicht irgendwie ein Konzept, eine Theorie, die du gelernt hast. Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes spricht, und das ist ein Schlüsselwort in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, die Erkenntnis des Herrn, dann spricht die Bibel immer von einer Erkenntnis, die gewonnen wurde auf dem Weg der Erfahrung, auf dem Weg der Gemeinschaft. Es ist immer Gott kennen, weil ich ihn so gesehen habe, weil ich ihn so erlebt habe. Alles in mir drin sagt, so ist er und so ist er nicht. Ich weiß, dass er so ist. Und ich bewundere das und ich liebe das und ich schätze das. Erkenntnis Gottes geht immer zusammen mit Wertschätzung, mit großer Dankbarkeit und mit einem Herzen, das sich hingezogen fühlt zu Gott. So, Erkenntnis Gottes hat nichts mit 20 Jahren Theologie studieren zu tun. Ich habe unter Theologieprofessoren gesessen und die haben sehr komplizierte Vorträge gehalten und ich habe dort nur gesessen und gesagt, Herr, offenbare dich ihnen, zeig dich ihnen. Sie reden von etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Sie kennen dich überhaupt nicht. So, das hat nichts mit Studieren zu tun, sondern es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und vielleicht irgendwann später mal sehen müssen, schauen, wie wir so vorangehen. Dann würde ich noch mal einen kurzen Zeit nehmen, noch einmal das vertiefen. Was ist notwendig? Was braucht es in unserem Leben, dass wir Erkenntnis Gottes gewinnen? Jetzt will ich einfach nur die Bedeutung der Erkenntnis Gottes für Gemeindebau versuchen zu verdeutlichen, damit wir sehen, wie wichtig das ist. Und damit beginnt alles. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Dort ruft der Apostel Petrus auf mit einer enormen innerlichen Dringlichkeit. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade und Erkenntnis. Das ist eine Sehnsucht im Herzen Gottes, dass das Volk Gottes aufwächst, dass es mündig wird. Und diese Sehnsucht lebte im Herzen von Apostel Petrus. Und er sagt, wachst in der Gnade. Das heißt, erweitert eure Fähigkeit, euch beschenken zu lassen. Das bedeutet wachsen in der Gnade. Lernt mehr Gnade für euch und für euer Leben und für euren Dienst zu bekommen. Da ist so viel mehr Gnade. Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Für deinen Dienst, den du hast, egal wo der ist, gibt es Gnade. Das heißt, es ist eine übernatürliche, himmlische Befähigung und Kraftausstattung. Das übernatürlich bedeutet nicht, dass es immer dramatisch aussieht. Für viele Leute eine Lehrsalbung sieht nicht dramatisch aus, aber in der geistlichen Welt ist sie sehr dramatisch. Weil sie pflügt, weil sie Bollwerke niederreißt, weil sie Festungen zerstört, weil sie Bahn macht. Aber es sieht nicht dramatisch aus. Wir denken, wenn jemand aus dem Rollstuhl genommen, geholt wird und nicht wieder zurück muss, das ist dramatisch. Ist auch. Aber es gibt übernatürliche Dinge, die sind alles andere als dramatisch. Aber lass uns die nicht unterbewerten. Lass uns die wertschätzen in ihrer strategischen Bedeutung. Wachst in der Gnade. Macht Raum für mehr Geschenke von Gott, für mehr Bevollmächtigung. Und dann geht's weiter. Und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. So, du denkst hier, wenn du diesen Vers kennst und hast dich mit dieser Sache noch nicht beschäftigt, du denkst, also Petrus ruft uns aus, wir sollen in zwei Dingen wachsen. Wir sollen wachsen in der Gnade, in der Fähigkeit, mehr göttliche Geschenke zu bekommen, und wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Nein, denkst du, er redet von einer Sache. Das Zweite, wie es in vielen, vielen Schriftstellen der Fall ist, ist die Erklärung des Ersten. Viele Male ist die Bibel so geschrieben, dass du eine Aufzählung hast von zwei Dingen und die zweite ist eine Erklärung, eine nähere Beschreibung des Ersten. Was er sagen möchte ist, du wächst in der Gnade, wenn du mehr die Erkenntnis des Herrn bekommst. Sagst, ja, klingt gut, aber wie kann ich wissen, dass deine Auslegung stimmt? Zweite Petrus 1, der Heilige Geist kennt unsere Fragen, hat zugleich alles beantwortet. Zweite Petrus 1, so was ist meine These? Meine These ist, wir wachsen in der Gnade, indem wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das steht da aber nicht in 2. Petrus 3, Vers 18. Da steht das nebeneinander, als wenn das zwei verschiedene Dinge wären. Aber Kapitel 1, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da hast du es. Wie kommt mehr Gnade? Indem ich Gott mehr erkenne. Gott zu erkennen in seinem Wesen macht Raum für Gnade. Epheser 4, jetzt auch um Wachstum. Ich lese einmal hier Vers 13, dort ist von dem fünffältigen Dienst die Rede. Und was sie zu tun haben, dann heißt es hier, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Die Erkenntnis Gottes muss zunehmen und das ist Reife. Reife bedeutet, wir lernen das Wesen Gottes, wir lernen den Sohn kennen, wir lernen das kennen, was ihn wirklich kennzeichnet und was ihn ausmacht. Und die Reife ist der Schutz, die Erkenntnis Gottes, die Reife, die gewachsen ist durch die Erkenntnis Gottes, ist der Schutz vor Betrug und vor Verführung. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das gefällt mir so hier bei Paulus. Bei all seiner überschwänglichen Begeisterung und seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe und seiner Güte war er nicht so naiv zu denken, als gäbe es im Volk Gottes keinen Betrug. Um keine Menschen, die listig ersonnene Irrtümer ausbrüten. Und der Schutz vor religiöser Verführung ist die Reife, ist die Erkenntnis Gottes. Amos 3, Vers 3. Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Wir können nur mit Gott gehen. Und er kann nur mit uns gehen und er kann nur durch uns arbeiten, wenn wir wirklich mit ihm zusammengekommen sind. Wenn wir wirklich mit ihm übereinstimmen. Und das ist weitaus mehr als in irgendwelchen allgemeinen frommen Floskeln, sondern da geht es vor allen Dingen um sein Herz, um sein Wesen, um seine Werte, um das, was ihm wichtig ist. Die Erkenntnis Gottes ist deshalb für Gemeindebau so wichtig, weil die Herrschaft Christi in die jeweilige Gemeinde durch den Dienst der Ältesten aufgerichtet wird. Schreib dir den Satz auf. Die Herrschaft Christi in der örtlichen Gemeinde, nicht die Herrschaft Christi im Himmel. Der Thron Gottes steht fest, das ist schon alles geregelt und da ist alles klar. Das wird von niemandem in Frage gestellt. Worum es geht ist, der Thron Gottes kommt auf die Erde. Und er kommt nur dann auf die Erde, wenn er zunächst einmal aufgerichtet wird im Haus Gottes, in der Gemeinde. Jesus wird nicht wiederkommen auf diesem Planeten, bis er seine Herrschaft nicht ausüben darf in der Gemeinde. Und davon sind wir weit entfernt. Weit. Und unser Anliegen ist hier, dieses Seminar euch anzubieten, um euch Anstöße zu geben und euch zu sagen, wie das Programm für die nächsten 10, 15, 20 Jahre aussieht. Sag den kompletten Satz nochmal bitte. Der Herr will seine Herrschaft ausüben in der Gemeinde. Und er tut das nicht in direkter Weise, sondern in indirekter Weise durch Menschen, die er an sein Herz gezogen hat, die von ihm geprägt worden sind, die ihn kennen, die lieben, was er liebt, die hassen, was er hasst und die wissen, wie er in der jeweiligen Situation handeln würde und die den Mut haben und die befreit sind von Menschenfurcht und von allem anderen Zeugs, die befreit sind, jetzt als Botschafter an Christi Stadt im Namen Gottes zu handeln. So, als wäre Christus gegenwärtig in der Gemeinde und würde selber diese Sache entscheiden. Halleluja. Die Herrschaft Christi nimmt Gestalt an in der Gemeinde. Durch die Ältesten, die in diesem Prozess immer weiter vorangehen. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen geprägt werden, weil ihn zu sehen bedeutet, verwandelt zu werden. 2. Korinther 3,18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das sind nicht wir, sondern die damals. Nicht wir. Die damals. Wir haben auch die Möglichkeit. Wir können es dann ausdenken. Aber Paulus sagt nicht, ja, wir alle von der Kirchengeschichte zusammengenommen, alle, die sich Christen nennen, wir alle schauen die Herrlichkeit Gottes an. Nein, nein. Er redet einfach von dem Standard, den die erste Gemeinde hatte. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So sehen heißt so zu werden. Zu sehen heißt zu werden. Und das ist die erste Aufgabe der Leiterschaft, der Ältesten oder wenn es jetzt irgendwie eine Gruppe, die im Werden ist und das ist einfach jetzt ein Leitungsteam, die erstmal so die Dinge in die Hand nehmen und vorantreiben, dann ist das in Ordnung, wenn das noch nicht Älteste sind. Aber trotzdem haben auch sie schon die gleiche Aufgabe oder die gleiche Herausforderung. Ihre Aufgabe ist nicht dafür zu sorgen, dass der Predigtplan für die nächsten 4 Wochen steht. Sondern ihre Aufgabe ist, eine Gemeinschaft zu bilden, wo sie vorangehen und vor Gott stehen und Gott suchen und von Gott geprägt werden, von Gott geformt werden. Und dann ihn in den praktischen Dingen repräsentieren und entscheiden und leiten und bewerten. Deswegen ist diese Erkenntnis Gottes so bedeutsam. Wir sind ja gerufen, Nachahmer Gottes zu sein. Wir sollen also die Dinge so sehen und so bewerten und so handeln wie er, Nachahmer Gottes. Wenn wir ihn aber gar nicht kennen und wir ahmen etwas nach, was er gar nicht ist, dann wie schlimm für uns und für die, die uns folgen. Wir sind Nachahmer Gottes. Jetzt möchte ich anfangen, Wahrheiten über das Wesen Gottes mit euch anzuschauen aus dem Wort Gottes. Wahrheiten über das Wesen Gottes, die uns eine grundlegende Ausrichtung geben für den Dienst in der Gemeinde und die gleichzeitig uns stark machen gegen die verführerische Macht des Geistes der Welt, den Geist des Humanismus. Und ich habe hier meine Notizen geschrieben und ich stelle euch das gerne dann hinterher per E-Mail zur Verfügung. Wenn diese Wahrheiten in uns leben, und uns motivieren. Wenn sie in uns leben, werden sie uns motivieren. Jede Wahrheit, die in uns lebt, wird uns motivieren. Wahrheiten, die wir nur im Kopf haben, können wir wiederholen. Aber sie haben keine Kraft, Leben zu verändern. Wahrheiten, die unser Herz nicht verändert haben, haben keinerlei Kraft, die Herzen der anderen zu verändern. Was Gottes Wort nicht in uns getan hat, wird er nicht durch uns tun. Niemals. Wir sind der Flaschenhals. Wir sind die Konfliktzone Gottes. Wir haben oft eine andere Sicht, nicht wahr? Wir denken, ja, die anderen, wenn die jetzt doch mal endlich in die Hufe kommen würden. Wir sind der Bereich, wo Gott arbeitet und wo der Fokus Gottes drauf liegt. So Wahrheiten, wenn diese Wahrheiten in uns leben und uns motivieren und in unseren Entscheidungen leiten, werden wir eine andere Art von Gemeinde bauen, als sie heute an vielen Orten anzutreffen ist. Okay, jetzt gehen wir hinein und schauen uns einige Aspekte an, Wesens Gottes. Der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ist, da ist ein großes Verlangen im Herzen Gottes, im Herzen des Vaters, seinen Sohn zu verherrlichen. Das ist eine so große Wertschätzung, eine so große Hingabe, ein solches Verlangen, den Sohn zu verherrlichen. Das bedeutet, ihn als herrlich darzustellen oder zu zeigen oder vor Augen zu führen. Ihr kennt die Schriftstelle, als die drei Jünger auf dem Berg waren mit Jesus, der Berg der Verklärung. Und dann kam diese Stimme und der Vater sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Der Sohn ist der Maßstab Gottes. Das ist der Standard, das ist das Normale. Das ist, was Gott haben will. Das ist, was Gott reproduzieren möchte. Das ist, was Gott liebt. Dieses Wesen seines Sohnes. An dem hat er gefallen und ihn sollen wir hören. Psalm 2, Vers 6 wird über die Nationen, die in Aufruhr und Empörung sind, gegen die Pläne Gottes. Und dann sagt er so stark, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott hat seinen König schon eingesetzt. Und er wird herrschen und er wird regieren. Das ist das Herz Gottes. Am Ende, wenn alles fertig ist. Gott wird regieren. Und Jesus übernimmt die Herrschaft über diesen Planeten. Und die Sünde und die Bosheit wird für immer von diesem Planeten vertilgt werden. Erst vorübergehend, für 1000 Jahre. Und dann kommt der letzte Abschnitt und dann für immer. Und König Jesus wird seinen Thron haben, für immer, in Jerusalem. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist der Plan Gottes. Und wir brauchen diese Sicht, das ist das Letzte, worum es geht. Es geht nicht darum, dass aus deinen 15 Mann 1500 werden. Sondern es geht darum, dass du da vor Ort, wo du bist, in deiner Stadt oder deinem Dorf oder wo auch immer, dass da der Wille Gottes getan wird und du an diesem großen Plan mitarbeitest und mitwirkst, dass der König wiederkommen kann. Und es gibt viele große Gemeinden, die arbeiten für ganz andere Dinge. Aber nicht für die Wiederkunft des Königs. Und das ist unsere Aufgabe. Petrus sagt, wir sollen die Wiederkunft des Herrn erwarten und beschleunigen. Und das bedeutet für mich, wer sie nicht erwartet, beschleunigt sie nicht. Und wer sie nicht beschleunigt, zögert sie hinaus. Das ist eine der vornehmsten Berufungen, die wir haben als Kinder Gottes, die Wiederkunft des Königs zu erwarten. Wir sagen, ja, Kleinigkeit. Es ist ein enormer Kampf, gegen den Geist der Welt unser Herz zu bewahren und dafür zu sorgen, dass diese Sehnsucht in uns erhalten bleibt und stärker wird. Es kostet eine Menge. Aber dazu sind wir berufen, das ist unsere Aufgabe. Ein Herz zu haben, das den König, die Wiederkunft des Königs erwartet und dafür arbeitet, dass er wiederkommt. Ich wage zu behaupten, viele, viele Gemeinden, wenn die das hören würden, das ist ihre eigentliche Aufgabe. Die würden dich anschauen, als wenn du von irgendeiner entfernten Galaxie kommst und denken, was hast denn du für ein Problem? Das ist die höchste und wichtigste Form, wie wir mit Gott zusammenarbeiten. Wir machen Bahn für den König. Wir kämpfen dafür, dass er wiederkommen kann. Und du musst den Zusammenhang sehen zwischen deiner kleinen Gruppe oder deiner kleinen Gemeinde oder auch der großen Gemeinde, die endlich mal Gemeinde werden soll, wie auch immer. Du musst den Zusammenhang zwischen der täglichen praktischen Arbeit vor Ort sehen, im Alltag. Und diesem Ziel, du arbeitest für das Wiederkommen des Königs. Das ist so wichtig, dass du diesen Bogen spannst. Nicht nur sagst du, wir wollen hier von 15 auf 20 wachsen. Und wenn wir 20 sind, wollen wir 50 werden. Hab anderes als Zahlenziele. Hab qualitative Ziele. Hab die Ziele Gottes. Es geht nicht um Zahlen. Es geht darum, dass der Sohn verherrlicht wird. Der Sohn muss wiederkommen und seinen Platz einnehmen. Und wir sind so falsch gepolt und so falsch geprägt, haben so irdische, menschliche Vorstellungen von Erfolg, dass das, was den Aposteln wichtig war, wie schemenhaft, wie blass, wie nicht real, wie irgendwie komisch vorkommt. Aber das ist, wofür die gelebt haben. Und wo hatten die das her? Aus der Gemeinschaft mit Gott. Weil das lebt im Herzen des Vaters. Ich habe meinen König eingesetzt. Auf meinem Berg Zion. Das ist die Versammlung der Gläubigen. Das sind wir. Da hat er den König schon eingesetzt. Aber man sieht es kaum. Aber es wird sichtbar werden. Die Gemeinde ist dafür da, Ehre zu bringen für Gott. Am Anfang des Epheserbriefes, das überlesen wir schnell und gern und denken, komm, lass uns zu den praktischen, wirklichen Dingen kommen. Das ist so wie so ein dichterisches, so ein Epilog, so ein Vorspann, den kann man weglassen. Das sind irgendwelche Phrasen oder so. Das sind nicht Phrasen, das ist das Herz Gottes. Die Gemeinde zum Preis seiner Herrlichkeit. Dreimal in den ersten, 14, 15 Versen. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Das Ziel der Gemeinde ist, Christus zu verherrlichen. Sagst du, ja, und wie ist das dann mit den Zahlen? Lass uns das zuerst nehmen, was für Gott zuerst ist. Dass eine Gemeinde von 5.000 aus 50.000 wächst und da ist die Welt zu Hause. Und alle möglichen Arten von Sünde ist keinerlei Gewinn für das Reich Gottes in einem Land. Keinerlei Gewinn, aber bringt eine Menge Schande auf den Namen des Herrn. Gott ist nicht an Zahlen interessiert, er ist an dem Bild seines Sohnes interessiert. Und manche haben die Befürchtung, ja, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir den Standard so ansetzen und wenn wir das leben und wenn wir das verkündigen, dann werden 3/4 unserer Leute weglaufen. Lass sie laufen. Mit Segen. Und freu dich für die Kaputten von der Straße, die richtigen Sünder, die danach kommen werden, mit denen du dann bauen kannst. Unser Ziel ist nicht, halbherzige Leute bei Laune zu halten. Das ist nicht unser Ziel. In ein munteres, flockiges, abwechslungsreiches, aufgelockertes, nettes, kurzweiliges Programm zu bieten. Damit ja keine Langeweile aufkommt, die sie zu Hause haben, wenn sie sich mal wieder daran erinnern, sie sollen ja stille Zeit haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist so zu leben, dass der Sohn verherrlicht wird. Und er verdient keine kalte, gleichgültige, halbherzige Braut, sondern eine Braut mit einem brennenden Herzen. Das verdient er. Das ist die einzige Antwort auf Golgatha, die seiner würdig ist. Das ist das Verlangen Gottes. Der Sohn soll verherrlicht werden. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um die Anerkennung in der Stadt, die Anerkennung bei den anderen. Es geht um die Ehre Gottes. Die Gemeinde ist seine Gemeinde. Paulus muss das den Ältesten noch einmal ganz deutlich einschärfen. Das war sein letztes Wort an die Ältesten von Ephesus. Und er sagt dort noch einmal etwas, was sie bestimmt hunderte Male schon gehört haben. Aber er hat keine Scheu, das wieder zu sagen und sie daran zu erinnern. Die Gemeinde Gottes müsst ihr hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sie gehört ihm, ihr lieben Ältesten, die gehört nicht euch. Paulus konnte nicht sagen, und die gehört auch nicht eurer Denomination, weil es keine Denomination gab. Aber hätte es die damals schon gegeben, hätte er gesagt, Leute, die gehört auch nicht eurer Denomination. So sagt er einfach nur, die gehört nicht euch. Bitte schärft euch das ein. Wie viele Probleme haben wir in den Gemeinden? Von falscher Leiterschaft und von Kontrolle und von Einschüchterung. Weil Menschen denken, das sind meine Leute. Warum werden Pastoren zornig über Menschen, die ihre Gemeinde verlassen? Es gibt nur eine Erklärung. Sie haben immer geglaubt, das sind meine. Und jetzt gehen meine Leute zu meinem Erzkontrahenten. Da sind sie ja Verräter, die sind mir untreu. Ihr Lieben, das ist eine ernste Angelegenheit. Es gibt zwei Dinge, wo die Eifersucht Gottes wach wird und aktiv wird. Und das ist die Ehre Gottes und das ist die Braut. Zwei Dinge, die wir niemals antasten dürfen, niemals. Die Ehre Gottes und die Braut. Wir sehen in der Schrift, wir sehen in der Kirchengeschichte, was passiert, wenn Menschen sich vergreifen, das Gericht Gottes kommt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Oder dann in 48, um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. König Saul ist gescheitert, weil er kein Verlangen hatte nach der Gegenwart Gottes. Und weil er kein Verlangen hatte nach der Gegenwart Gottes, war da auch nichts, was Licht geben könnte und was sein Herz prägen konnte. Und deswegen hat er damit überhaupt keine Probleme gehabt. Wie die Schrift das sagt, sich selber ein Siegesmahl zu bauen. Saul baute sich selbst ein Siegesmahl. Viele sind heute dabei, sich ein Siegesmahl zu bauen. Aber der Abfall beginnt schon vorher, wo die Gegenwart Gottes nicht mehr gesucht wird. Weil in der Gegenwart Gottes werden die bösen Dinge des Herzens offenbar. Und dann kommt die Frucht des Herrn. Wenn die Gegenwart Gottes nicht mehr da ist, weil sie nicht mehr gesucht wird, gerade jetzt die Tage hörte ich von einem schrecklichen Beispiel einer Gemeinde, die sogar zu einer Denomination gehört, die schon von Hause aus sozusagen den Heiligen Geist für sich gepachtet hat. Da liegen Zettel aus, wenn du kommst, hier ist es nicht erwünscht, die Hände zu heben. Hier ist es nicht erwünscht, in Sprachen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das auch drauf stand oder nur das mit dem Händeheben. Stell dir einmal das vor. Wie fühlt sich der Heilige Geist in einer Gemeinde, die sich noch nach ihm nennt? Und da liegen Zettel aus, die in völligem Gegensatz sind zu den Anordnungen dieses Heiligen Geistes. Wie fühlt er sich da? Ich würde vermuten, nur noch selten kommt er auf Stippvisite am Sonntag vorbei. Du würdest auch nicht zu einer solchen Gemeinde gehen, die dich so beleidigt. Du würdest da nicht hingehen. Was ist der Punkt? Wofür? Es ist sinnlos. Die machen, was sie wollen. Die wollen nicht, was ich will. Also was sollen wir da tun? Kann ich den ganzen Sonntagmorgen hinten in der Ecke sitzen und warten, ob ich eine Chance kriege? Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Da ist nichts passiert. Jetzt komme ich noch einmal im Monat kurz vorbei. Und irgendwann gar nicht mehr. Ihr Lieben, die Gegenwart Gottes kann sich zurückziehen. Und das ist schon das Gericht über einer Gemeinde. Der Rest ist von alleine. Der Rest läuft automatisch ab, wenn die Gegenwart Gottes sich zurückzieht. Und was ist der Grund? Warum möchte man nicht Hände hochheben? Warum möchte man nicht in Zungen singen? Oh, die Liebe, lass uns keinen Anstoß geben. Sagt das schon die Schrift? Die Schrift sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott gebietet an allen Orten, und das ist wohl auf Sonntagmorgens die Gemeinde, die Hände hochzuheben. Und zwar heilige Hände. Amen. So wie kann eine Gemeinde ihre Berufung erfüllen und Gott verherrlichen, wenn sie nicht will, was er will? Wenn sie Rücksicht nimmt, oh, wir müssen Rücksicht nehmen auf die Fremden, damit die sich richtig wohlfühlen. Ich bin etliche Male in Versammlungen gewesen, wo richtig Fremde waren. Betrunkene, Drogis, Knackis, richtig schwere Jungs von der Straße. Ich bin in solchen Versammlungen gewesen. Und wenn da der Heilige Geist wirkt und auch ein bisschen kleines Heiliggeist-Chaos ist und die Leute purzeln rechts und links und sind verloren im Geist oder was weiß ich. Ich habe noch nie gesehen, dass von dieser Sorte Sünder irgendeiner Anstoß nimmt und den Finger hebt und sagt, in meiner Kirche tut man das aber nicht. Habe ich noch nie erlebt. Die verstehen nicht, was wir tun, aber sie sagen, ey, bei euch ist was los. Amen. Ich habe früher als Pastor, eins meiner Hobbys war, heidnische Gäste zu interviewen. Nach dem Gottesdienstbesuch. Was die denn so gedacht haben, das ist ja interessant. Was denen so auffällt. Die verstehen nichts von dem, was du predigst, glaub es mir. Aber die spüren, ob die Leute sich lieben. Die spüren, ob da hektisch und Stress ist und die alle irgendwie wie gejagt sind, höher, schneller, weiter. Oder ob da ein Frieden ist. Und wirklich, etliche Male haben mir diese Leute, die gar nicht bekehrt waren, die nichts wissen über Gemeinde und was die Bibel sagt, haben gesagt, du, also als ihr dann alle da gesungen habt in diese komische Sprache, könnt ihr alle Hebräisch oder was, ist auch egal, aber das war so schön. Das war so schön. Das war wie im Himmel. Ich habe die Glocken läuten hören, sagen Leute. Ein Heide, der Gott überhaupt nicht kennt, kommt in die Versammlung der Heiligen und sagt, es war wie im Himmel. Woher weiß denn der das eigentlich? Der war doch noch nie da. Niemals nehmen richtige Sünder Anstoß an den Manifestationen des Heiligen Geistes. Wenn immer das jemand tut, wenn immer das jemand tut, kannst du wissen, der hat einen religiösen Geist. Wenn immer. Und wir sind nicht dafür da, Menschen, die in Aversion gegen Gott leben, zufriedenzustellen. Wir sind dafür da, Gott zufriedenzustellen. Und dann können wir auch nicht sagen, der Lobpreis geht heute 18 Minuten. Amen. Vielleicht will der Heilige Geist, dass mal die schöne Predigt ausfällt. Ich sage nicht, dass Predigt unwichtig ist. Ich sage nur, der Heilige Geist möchte die Gemeinde leiten. Und entweder wir folgen dem Heiligen Geist oder wir folgen der Meinung der Menschen und sind Sklaven von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die Gottes Wirken behindert und die Raum macht für den religiösen Geist. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Was eigentlich dieselbe Geschichte ist, nur einmal so rum und einmal so rum. Das macht Raum für den religiösen Geist und es behindert den Heiligen Geist. So, wenn wir Gott kennenlernen als den, der geehrt werden will, der ungeteilte Aufmerksamkeit haben will, dann wirkt sich das in der Art, wie wir zusammenkommen und wie wir unsere Zusammenkünfte gestalten, wird sich das ausdrücken. Und es wird erkennbar sein. Wir glauben, dass wir Gott erfreuen können. Wir glauben, dass wir ihm etwas geben können. Hebräer sagt, wir bringen die Frucht unserer Lippen. Hebräer 13, die Frucht unserer Lippen. Also wir schaffen etwas mit unserem Mund, eine köstliche Frucht. Und die geben wir unserem Jesus. Das ist unsere Aufgabe, ihn zu erfreuen. Ihn zu ehren, ihn zu feiern, ihn groß zu machen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und ganz nebenbei ist das eine mächtige Angelegenheit, die Kräfte der Finsternis über deinem Ort zu terrorisieren. So mit viel, viel Entspanntheit und viel Freude und viel Hingabe und Engagement des Herzens, wo wir Gott erfreuen, terrorisieren wir die Mächte der Finsternis. Psalm 68, Gottes Angesicht erscheint. Wir jubeln und der Feind rennt in Panik und Schrecken davon. Er rennt vor dem Angesicht Gottes. Wir sorgen dafür, dass das Angesicht Gottes sich zeigen kann. Die Gegenwart Gottes. Das ist, worum es geht, ihr Lieben. So machen wir Raum. So arbeiten wir wirklich mit Gott zusammen. Es ist seine Gemeinde und er will sie gebrauchen. Es geht um seine Ehre. Es geht nicht um irgendetwas anderes. Und wenn wir erkennen, dass Gott geehrt werden will und er gibt seine Ehre keinem anderen, dann ist da kein Raum in uns für diesen sinnlosen Kampf um Zahlen, um Größe, um Bedeutung, um Anerkennung und Ehre und Einfluss. Wir sind aus diesen Sphären heraus. Wir sagen, dank sei Gott, dass wir diesen Kinderkram hinter uns lassen konnten. Dank sei Gott, dass wir verstanden haben, es geht nicht darum, wie wichtig uns die anderen nehmen, wie wichtig wir uns selber nehmen. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht darum, haben wir heute Vormittag unseren Gott erfreut. Darum geht es. Das ist, worum es geht. Und viele Menschen kommen Sonntagmorgens zur Gemeinde, die haben eine völlig andere Agenda. Und unsere Aufgabe ist, sie so lieb wie möglich, aber so klar wie möglich mit der Wahrheit in Berührung zu bringen und sie aus ihrem Abfall, aus ihrer Gleichgültigkeit, aus ihrer Apathie, aus ihrer Rebellion, eine fromme, nette, harmlose Rebellion gegen Gott, herauszurufen, zurück zum Herzen Gottes. Unsere Aufgabe ist nicht, ihre speziellen Bedürfnisse für den Sonntagmorgen zu befriedigen. Das ist nicht unsere Aufgabe. So, wenn wir selber nicht vor Gott stehen, wenn wir nicht wissen, oh Gott lässt sein Angesicht scheinen, er lächelt mir zu, er sagt, gut gemacht, treuer Knecht, ich habe das getan, was ihn erfreut hat. Wenn ich das Zeugnis nicht habe, werde ich mich von Menschenmeinung einschüchtern und bestimmen lassen. Aber wenn ich das habe, Gott ist mit mir zufrieden. Kann ich damit umgehen, dass Menschen sich über mich aufregen? Amen. Wenn wir nicht gesättigt sind in Gott, werden da lauter Fäden an uns sein und irgendwelche Leute ziehen da dran und wollen, dass wir da Männchen machen. Entweder wir werden von Gott bestimmt oder wir werden von Menschen bestimmt. Und wir müssen uns entscheiden. Und Religion ist von Menschen für Menschen. Und Gemeinde ist von Gott für Gott. Sie ist für ihn. Sie gehört ihm. Er darf damit machen, was er will. Es ist sein Haus. Er darf da bestimmen. Er darf die Möbel umrücken, so wie er will, ohne irgendeinen Protest zu berücksichtigen. Es ist sein Haus. Und er hat einen Eifer. Also ich bin schon beim zweiten Punkt. Lass mich das noch ein bisschen. Gott sagt, Jesaja 43, jeden, den ich mit meinem Namen genannt habe, jeder, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, ich gemacht habe. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes. Das ist eine so simple, einfache Wahrheit. Aber bis die tief drin ist und uns erfüllt und uns prägt, das wird Jahre dauern, glaub es mir. Die Schriftstelle war eben Jesaja 48, 11. Jesaja 48, 11. Lass mich das nochmal sagen, weil ich das so wichtig finde. Bis diese einfache, simple Wahrheit, wir sind geschaffen zur Ehre Gottes, bis das wirklich die Triebkraft Nummer eins ist, bis das wirklich unser Leben und unseren Dienst bestimmt, es wird Jahre dauern. Und es wird uns manches kosten. An Zerbruch, an Schmerzen, an Enttäuschungen, Enttäuschungen über uns selbst, Enttäuschungen von Menschen, die einmal mit uns waren und die nicht mehr mit uns gehen mögen und vieles, vieles andere mehr. Es kostet etwas, diese Wahrheit zu leben. Es kostet etwas. Aber es gibt einen gewaltigen Lohn dafür, der alles übersteigt, was unsere Fans uns jemals bieten könnten. Halleluja. Der alles bei weitem übersteigt, was der Applaus oder die Anerkennung oder die Bestechung oder die Einschüchterung von Menschen jemals uns antun könnte. Es lohnt sich, alles auf eine Karte zu setzen. Wir wollen ein Mann, eine Frau werden, die Gott ehrt, die Gott an die erste Stelle setzt, die kämpft für die Ehre Gottes. Halleluja. Halleluja. Ah, es gibt noch manche andere wunderbare Aussagen in dieser Richtung. Vielleicht ein bisschen schneller. 5. Mose 28, alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Das war für Israel damals. Der Name des Herrn ist über ihnen ausgerufen und sie sollen das so leben und so wichtig nehmen, dass das in der Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sich benehmen, wie sie mit Gott und wie sie miteinander umgehen, sichtbar wird. Und dann schaffen sie sich Respekt. Und es kommt Ehrfurcht von den anderen. Das Gleiche ist auch heute unsere Berufung und unsere Herausforderung und unsere Aufgabe. Und dann sagt Gott im selben Kapitel 5. Mose 28 am Ende, Vers 58, wenn du nicht darauf achtest, alle Worte des Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Und dann geht das weiter und dann werden die Flüche aufgezählt, die kommen werden, einfach nur deswegen, weil sie nicht ernst nehmen, was Gott möchte, dass sie ernst nehmen sollen. Und wenn du weißt, was Segen ist und was Fluch ist, dann siehst du in einer unübersehbaren Fülle Zeichen des Fluches im Volke Gottes. Zeichen des Fluches. Und diese Zeichen sagen, wir selber sind weit abgewichen von dem, was Gott uns geboten hat. Und wir haben das verloren, wir haben das missachtet. Und die ersten Christen haben sich genauso verstanden. Apostelgeschichte 15, habe jetzt den Vers nicht. Ein Volk für seinen Namen. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Für ihn. Es geht um die Ehre Gottes. Hesekiel 36, Vers 23. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor euren Augen an euch als heilig erweise. Es geht um die Ehre Gottes. Gott klagt, Maleachi, 1 bis 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Wenn du das ganze Kapitel weiterliest, dann siehst du, womit haben sie den Namen Gottes verachtet? Sie haben den Standard herabgesetzt. Sie haben das Wort Gottes geändert. Gott sagt dann weiter, wenn ihr ein lahmes und blindes Tier opfert, das macht euch gar nichts aus. Aber wenn du die Vorschriften liest im Mose über Opfer, ja, die mussten ja da permanent diese Opfer bringen auf dem Altar, Tiere für Gott schlachten und dann verbrennen. Und Gott sagt, auf keinen Fall darf man ein fehlerhaftes Tier opfern für den Herrn, ein blindes oder ein lahmes Tier. Aber hier in Maleachi, die Priester sind klug. Die sagen, am Ende wird das Tier verbrannt, ob das blind ist oder nicht, Rauch ist Rauch. Rauch von blinden Tieren ist wie Rauch von sehenden Tieren. Also was da oben ankommt, das kann ihm doch egal sein. Da kommt der Rauch an und fertig. Aber hier leben wir auf der Erde, wir müssen auch ein bisschen Weisheit benutzen. Und für ein lahmes Tier kriegen wir nun auf dem Markt nicht so viel. Und ein blindes Tier will auch keiner kaufen. Also ist es doch sinnvoll, dass wir die Lahmen und Blinden und Kranken auf diese Weise verwerten und so Gott zufriedenstellen und den Segen haben und noch ein bisschen an unsere irdische Existenz denken. Ich meine, Gott weiß ja auch, dass wir hier auf der Erde leben und unser Auskommen haben müssen. Schon mal Menschen so reden hören? Ja. die erklärte dann, du, wir leben zusammen, wir sind nicht verheiratet wegen der Steuer, weißt du, wir haben dann Steuerklassennachteil und weißt du, vor Gott ist das alles, wir sind verheiratet, wir lieben uns und wir sind eins vor Gott. Und ob wir nun jetzt beim Standesamt, ich meine, die Ehe hängt ja nun nicht an diesem Papier, möchtest du so bürokratisch sein? Ich möchte nicht bürokratisch sein. Aber du willst auch keinen Kompromiss machen. Und dann wird da diskutiert über die Rentnerpartnerschaft. Ich meine, die Alten, nicht wahr? Also wenn die verwitwet und dann wieder zusammenkommen wollen als zwei Verwitwete, dann geht die Witwenrente flöten und so weiter. Das muss man doch alles verstehen. Und Sex haben die eh nicht mehr. Wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Was ist denn das für eine Argumentation? Menschenweisheit, der Standard wird herabgesetzt. Wir machen unsere eigenen Formen und sagen, bitte, wir haben es doch erfüllt. Wenn ich Gott bin, wo ist meine Furcht? Die Furcht Gottes drückt sich in der Art und Weise aus, wird ausgelebt in der praktischen Art, wie die Dinge des Lebens dann gemacht werden. Und nicht in den Gebeten von der Kanzel. Und in schönen Liedern, die gesungen werden. Es geht um die Ehre Gottes. Wenn wir das verstehen, wird das eine vollständig andere Art von Gemeinde werden, als wie sie an vielen anderen Orten zu finden ist. Es geht um die Ehre Gottes. Jesus hat seine Jünger gelehrt, die erste Bitte nach der Anbetung, nach der Gemeinschaft. Oh Gott, das ist unser Vater, wie wunderbar. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind bejaht. Keine Ablehnung mehr, keine Selbstablehnung, keine komischen Dinge, die uns irgendwie trennen von Gott, sondern er ist seine Liebe und die fließt und wir sind so gut aufgehoben in seinen Armen. Ja, wunderbar. Und dann geht es weiter, dann geht es ins Gebet. Nach Anbetung, dann kommt der Gebetsdienst, dann kommt das Einsmachen mit den Zielen Gottes. Und das Erste ist, geheiligt werde dein Name. Und das ist weit vor dem täglichen Brot. Das Allererste, geheiligt werde dein Name. Das war die Reihenfolge, die Jesus gegeben hat in diesem wunderbaren Gebet. Lass uns zu einem weiteren Punkt kommen. Eben haben wir den Eifer Gottes für den Sohn, den Eifer für seine Ehre. Jetzt lass uns anschauen, der Eifer Gottes für die Braut. Der Eifer Gottes seinem Sohn, die angemessene Braut, die seiner würdig ist, die er verdient zu geben. Zweite Korinther, Kapitel 11. Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Was für ein wunderbares Wort. Gott hat Eifer. Und den behält er nicht für sich, sondern den teilt er aus. Und er hat ihn hier in das Herz von Paulus hineingegeben. Und da blieb das auch nicht stehen. Das ging von Paulus dann zu seinen Mitarbeitern. Das Maß an Eifer für die Ehre Gottes, für die Größe Gottes, für die Herrschaft Gottes, für die Heiligkeit Gottes. Das Maß an Eifer, das in uns lebt, werden die Menschen um uns herum bekommen. Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Das heißt von Titus, dank sei Gott, der dem Titus Eifer ins Herz gegeben hat. Ja, wo kam denn der her? Ja, Titus war zu dicht an Paulus, das war sein Problem. Und das, was in Paulus brannte, sprang über auf Titus und dann brannte das in ihm. So ist es. Genauso wie Lauheit und Kälte und Gleichgültigkeit auch ansteckend ist. Und deswegen ist es so wichtig, mit welchen Menschen umgeben wir uns? Welchen Menschen geben wir Zutritt zu unserem persönlichen Leben? Für welche öffnen wir unser Herz? Welche Einflüsse dürfen in unser Leben? Welche Dienste dürfen uns berühren? Welche Bücher lesen wir? Welche CDs hören wir? Welche Videos schauen wir an? Was sind das für Einflüsse? Was sind das? Was ist dahinter? Was haben die? Weil das, was die haben, wirst du auch in ein paar Jahren haben. Eifer für eine reine Gemeinde, für eine Brautgemeinde, für eine keusche Gemeinde. Das ist, was im Herzen des Vaters ist für den Sohn. Und das hat er in Paulus hineingelegt. Das lebte in ihm. Das war der Motor seines Dienstes. Nirgendwo haben wir auch nur die Andeutung in all den Schriften von Paulus, wo er manchmal sehr ausführlich über seinen Dienst spricht. Ich hätte hier in dieser Gemeinde da etwas konfrontieren müssen, aber wenn ich das gemacht hätte, wäre die Tür zugegangen und dann hätte ich wieder eine Gemeinde weniger gehabt und die anderen Apostel haben so viel und ich bin sowieso schon im Hintertreffen. Nirgendwo. Auch nur die Andeutung von solchen Dingen. Wenn sie ihn nicht mehr wollten, dann war die Tür zu, dann war gut. Er hat niemals den Standard herabgesetzt, um offene Türen zu haben. Niemals. Und nachher, die einzige Tür, die er hatte, war verschlossen. Das war seine Gefängnistür. Er hatte überhaupt keine offenen Türen mehr gehabt. Und doch hat er im Gefängnis einen Dienst gehabt, der Gott wohlgefällig war. Hat dort Briefe geschrieben, die heute noch geachtet sind. Hat dort Gebetszeiten gehabt, die vielleicht niemand gehört und niemand gesehen hat, außer die Leute, die Wärter, die ihn bewacht haben und die Ratten. Niemand sonst. Aber das Wohlgefallen Gottes war auf seinem Dienst im Gefängnis. Hat nicht gesagt, jetzt habe ich ja keine Kanzel mehr. Jetzt hört mich hier niemand mehr, jetzt ist sowieso alles egal. Stellt mir einen Fernseher rein mit den schlimmsten Programmen, ist jetzt alles egal. Dienst war Dienst, jetzt muss ich auch mal leben. Ohne Quatsch, mir haben Leute erzählt, wir haben meinen Ältesten besucht, oder nee, der war bei uns, nee, wir haben den besucht. Und da hat er gesagt, also unter uns gesagt, einmal im Jahr muss ich auch Urlaub machen. Ich meine so richtig auch Urlaub von Gott. Einmal im Jahr, das muss man muss ja auch mal leben. Da haben sie gesagt, wie bitte? Urlaub von Gott? Einmal im Jahr? Du als Ältester? Ja, ja, klar. Ich meine, unter uns gesagt. Die haben nochmal nachgefragt, ob sie nicht verhört hätten, ob nicht irgendwie eine akustische Halluzination da stattfand. Nein, nein, das hat er bestätigt. Also einmal im Jahr so richtig Urlaub von Gott. Ich meine so mit allem drum und dran. Haben angeschaut, haben gesagt, alles Gute noch. Auf Wiedersehen. Wir sind nicht mehr Teil deines Dienstes und deiner Gemeinde. Gut, ne?
Klasse war das.
Stark. Andere Leute würden sagen, ja gut, das ist auch nicht alles so richtig, aber irgendwo müssen wir ja hingehen und Hauptsache, wir gehen überhaupt dahin. Heute haben wir es gehört. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Auf die sollen wir sehen, die in Reinheit, in Echtheit, mit Hingabe wirklich ihm dienen und nicht interessiert sind an irgendwelchen weltlichen Standards. So, das war im Paulus. Ein Eifer für die Braut. Und die Ältesten werden daran erinnert. Sie leiten die Gemeinde in der Verantwortung vor Gott. Sie müssen einmal vor Gott sich verantworten, wie sie entschieden haben in praktischen Fragen. Wir können vielleicht sagen, ja, also das Wort schon, ja. Wir wissen, was das Wort sagt, aber hier geht es jetzt um die Tochter eines einflussreichen Industriellen, in unserer Gemeinde und weißt du, wenn wir da jetzt wirklich so, wie das Wort das sagt, dass wir sind ein bisschen klamm im Moment und er hat schon angedroht, wenn wir da also mit seiner Tochter, die jetzt in unsauberen Verhältnissen lebt, wenn wir da handeln würden, dann würde das sich doch auswirken auf seinen Spendenfluss und wir müssen auch weise sein. Wenn Älteste erpressbar sind, sollen sie lieber gleich abdanken, sich eine Angel kaufen, an den Teich setzen. Da richten sie dann weniger Schaden an und dann ist es gut. Wir sind in Verantwortung vor Gott. Das heißt, wir müssen einmal eine Erklärung vor Gott abgeben, warum wir an dieser oder jener Stelle nicht nach dem Wort gehandelt haben. Wir müssen für unseren Dienst Rechenschaft geben. Da können wir dann nicht sagen, ja Herr, weißt du, du weißt ja, dieser reiche Mann und wie der uns geholfen hat, über die Runden zu kommen. Und wenn der jetzt abgesprungen wäre, wenn wir den jetzt beleidigt hätten, nur weil wir da unbedingt den Buchstaben erfüllen wollten bei seiner Tochter. Wie oft habe ich das erlebt, dass Leute dann Hingabe an die Wahrheit und ein konsequentes Handeln nach dem Wort als Buchstaben glauben, verächtlich machen. Wenn wir den Standard Gottes ehren, ehren wir Gott. Wenn wir den Standard Gottes nicht ehren, da können wir von Gott ehren reden, von morgens bis abends. Das glaubt uns niemand im Himmel. In der Offenbarung wird der Gemeinde gesagt, sie hat den Namen Gottes nicht, den Namen des Herrn nicht verleugnet und sein Wort bewahrt. Das gehört zusammen. Wer sein Wort bewahrt, verleugnet nicht den Namen des Herrn. Wer sein Wort verwirft, wer sich nicht mehr unter die Zucht des Wortes stellt, wer nicht mehr sagt, das Wort regiert in unseren Entscheidungen als Ältester, verleugnet den Namen des Herrn, ganz gleich, was du da draußen dran geschrieben hast. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Wort zu verachten, das Wort nicht mehr als Maßstab zu haben, heißt den Namen des Herrn zu verleugnen. So sieht Gott das. Und wir müssen es so sehen, wie er es sieht. Wir können uns hier eine Menge einreden, aber schlussendlich stehen wir vor ihm. Schlussendlich geben wir ihm Rechenschaft. Nicht dem Reichen, dessen Tochter wir geschont haben, sondern wir stehen vor Gott und wir geben ihm Rechenschaft. Oh, möge das doch eine Wahrheit sein, die lebendig ist in uns. Da ist ein Richterstuhl und alle unsere Taten werden dort bewertet. Und alle Taten, die nicht aus Hingabe und Liebe und Gehorsam zu Jesus geschehen, die gehen alle in Rauch auf und sind nicht mehr gefunden und bedeuten nichts und geben keinerlei himmlische Belohnung, keinerlei. Aber die Dinge, die wir tun, wir sagen, Herr, du weißt, was das kostet, du weißt, welches Risiko ich damit eingehe, du weißt, was das bedeuten könnte, rein menschlich. Aber ich ehre dich, ich liebe dich und ich will nichts anderes überhaupt nur bedenken. Das ist kostbar in den Augen Gottes. Das zählt. Und darum geht es. Letztendlich geht alles nur, unser ganzer Dienst und unsere ganze Aktivität auf der Erde steuert auf einen einzigen Termin zu. Und da willst du hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Komm in die Freude deines Herrn. Das willst du da hören. Das ist das Einzige, worum es letztendlich geht. Und wenn auf dem Weg dahin Menschen dich verteufeln und für dämonisch erklären und für böse und für abgedreht, der Herr möge sich ihrer annehmen. Wir leben für Gott. Wir haben nur eine Gesinnung. Wir wollen ihn erfreuen. Der Geist Christi wohnt in uns. Und das ist der Geist, der Christus in den schlimmsten Anfeindungen befähigt hat, in allen Situationen nur danach zu gehen, was erfreut den Vater. Ich tue allerzeit, was ihn erfreut, sagt Jesus. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Und wir müssen ihn dafür nutzen. Wir müssen sagen, bring dieses Leben in mir hervor. Das ist, worum es geht. Damit beginnt wirklicher Gemeindebau. Epheser 5. 25, 27, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und der Geist Gottes ist uns im Dienst gegeben, um in dieser Gesinnung, mit dieser Zielsetzung an der Gemeinde zu arbeiten. Und wenn wir mit 10 Leuten nicht in diese Richtung vorwärts gehen, warum soll Gott uns 500 geben? Warum? Wir werden mit den 500 wahrscheinlich nicht das tun, was wir mit den 10 auch nicht getan haben. Wir müssen uns verabschieden von diesem Götzen. Größere Zahlen heißt größerer Segen. Größere Zahlen heißt größeres Wohlgefallen Gottes. Das ist ein Götze in unserem Land. Und von diesem fleischlichen Denken, wo es letztendlich nur darum geht, wie stehe ich da? Endlich bin ich nicht mehr so eine kleine Nummer im Pastorenkreis. Muss nicht immer so ein betretenes Gesicht machen, wenn die anderen wieder ihre Zahlen, ihre neuesten Zahlen irgendwie auf den Tisch legen. Es geht nicht um dieses Zeug. Das sind Spiele von Menschen. Und du bist nicht gerufen für so etwas. Du bist nicht gerufen. Weigere dich, bei diesen Spielen mitzumachen. Rühme dich deiner Kleinheit. Sag also, bei uns, wir sind 5 in der Gebetsnacht. Warum reden die von Sonntagmorgen? Weil das Billigste ist. Warum vergleichen die nicht die Zahlen, wie viele in der Gebetsnacht sind? Wie viele beim Fasten mitmachen? Oder wie viele beim Frühjahrsputz der Gemeinde dabei sind? Sie nehmen den Sonntagmorgen, weil das Billigste ist. Oder sie nehmen gleich die Gemeindeliste, wo die ganzen Leichen alle mitgezählt werden. Ja? Wir steigen aus diesem Zeug aus. Wir sind nicht dafür geschaffen, wir sind nicht dafür gesalbt. Es wird eh nicht funktionieren. Amen. Er muss in allem verherrlicht werden. Epheser 4,1: Ich ermahne euch, der Gefangene im Herrn. Stell dir das mal vor. Ja. Heute hörst du so oft, ja, und wer ist euer Leiter? Unter welchem Apostel seid ihr? Ja, unser ist im Gefängnis. Ja. Ja, da hatten die was zum Rühmen. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Epheser 4,1 und dasselbe nochmal, 2. Thessalonicher 1,11. Wir beten dafür, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Würdig. Das war die Hingabe. Die Gemeinde muss würdig wandeln, gemäß der Berufung, die sie bekommen hat. Christus wird kommen und er wird in seinen Heiligen verherrlicht werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Er wird bewundert werden in denen, die geglaubt haben. Er wird von anderen, von Außenstehenden bewundert werden, in denen, die geglaubt haben. 2. Thessalonicher 1, 10. Damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde. Das war der Herzschlag der Apostel. Die Gemeinde muss würdig sein. Die Gemeinde muss Gott ehren. Die Gemeinde muss Gott lieben. Jesus hat gesagt, das ist das Erste und das Größte. Und dafür haben die Apostel gearbeitet, dass Gott geliebt wird von den Menschen in der Gemeinde. Matthäus 22, 37. Das erste und größte Gebot, Gott zu lieben von ganzem Herzen. So der Dienst der Apostel war, Menschen zu Liebhabern Gottes zu machen. Nicht Gemeindewachstum. Wenn wir uns um Qualität kümmern, Gott wird sich um Zahlen kümmern. Aber wenn wir uns um Zahlen kümmern und dann hoffen, irgendwann wird die Qualität sich auch noch einstellen. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass das funktioniert hat. Ein Pastor rühmt sich, seitdem ich aufgehört habe, in unserer Gemeinde über Sünde zu sprechen und nur noch über die Liebe Gottes, seitdem ist die Hütte voll. Ja, aber voll von was? Voll von den abscheulichsten Sünden bis hinein in die Mitarbeiterschaft.
Ja.
So, wir wollen Menschen zu Liebhabern Gottes machen. Die besten Evangelisten werden die Liebhaber Gottes sein. Die besten Fürbitter werden die Liebhaber Gottes sein. Die treuesten Diener werden die Liebhaber Gottes sein. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass Menschen Jesus sehen, Jesus lieben, Jesus schmecken und genießen und sich an ihm freuen, dass er die Nummer eins in ihrem Leben wird. Das ist unser Ziel. Wir arbeiten, um Menschen zu Liebhabern Gottes zu machen. Halleluja. Nicht zu Bekehrungsmaschinen, sondern zu Liebhabern Gottes. Dafür arbeiten wir. Halleluja. Und wiederum, das, was in unserem Leben da ist, wird auch zwischen den Zeilen und ohne dass wir ständig irgendwie betonen, es wird einfach von uns ausgehen und es wird einfach Menschen berühren. Genauso wie es viele, viele Menschen in unserem Land gibt, die sagen, ich glaube an die Bibel, wir glauben an Jesus, wir sind bekehrt. Und sie haben eine Riesenangst vor dem Heiligen Geist. Und in den allermeisten Fällen ist es nicht, weil jeden Sonntag gepredigt wird, hütet euch vor dem Heiligen Geist, das ist was ganz Furchtbares. Aber das ist das Herz dieser Leute. Und zwischen den Zeilen, subkutan, wird es verabreicht. Ohne dass die Leute das merken. Das steht nicht als Banner und als Leitspruch über der Gemeinde, aber es kommt aus jedem Gebet, aus jeder Ansage, aus allem, was geschieht, kommt es heraus. Das, was drin ist, kommt heraus. Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und es werden eine Menge Dinge vermittelt, die nicht in Worte gepackt werden. Und die sind trotzdem im Raum und die sind real und die prägen die Menschen. Und genauso auch im Positiven, wenn wir Liebhaber Gottes sind, wenn wir in dieser Gesinnung lernen zu leben, wenn wir unser Herz bewahren und wenn wir in diesen Wegen wandeln wie David, eins habe ich erwählt, danach trachte ich. Eins habe ich erwählt, danach trachte ich. In der Gegenwart Gottes zu sein, Gott anzuschauen, die Schönheit Gottes zu sehen. Das war das eine, das war das erste. Das heißt nicht, dass er nicht noch irgendwelche anderen Dinge getan hätte. Aber das war, worum es ihm wirklich ging. Er sagt, du kannst mir alles andere nehmen, aber das ist das eine, worum es wirklich geht. Jesus sagt zu Martha, um vieles bist du besorgt. Und ich glaube, der Herr möchte das heute auch zu Pastoren in unserem Land sagen, zu geistlichen Leitern. Um vieles seid ihr besorgt, aber eines ist nötig. Eines. Alles mal beiseite. Und das eine wirklich an die richtige Stelle setzen und sagen, es geht darum, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Es geht darum, ihn anzuschauen, seine Worte zu hören, sich an ihm zu freuen. Die Fähigkeit unseres Herzens, Gott zu genießen, muss wachsen. Wir können nicht dauerhaft Menschen auf echte Art und Weise begeistern, wenn unsere Fähigkeit, sich an Gott zu freuen, nicht wächst. Es gibt eine menschlich gemachte, gekurbelte Begeisterung, die hält für ein paar Jahre. Und dann siehst du, wie die Leute aus den vorderen Reihen immer weiter nach hinten sich bewegen und immer weniger mitmachen und immer weniger irgendwie bereit sind zu opfern. Ja, eine seelische Begeisterung hat keine Kraft. Egal wie ausgebildet und professionell der Animateur ist, es muss der Heilige Geist tun. Der Heilige Geist begeistert nicht, indem wir immer versuchen, Stimmung zu machen. Und es muss gute Stimmung sein. Wie viele Gemeinden sind abhängig von Stimmungen? Und dann laden sie mich ein und das Ganze ist alles so schief und alles so unecht und so daneben. Und ich bemühe mich, diese künstlich euphorische, aufgeputschte Stimmung mal beiseite zu machen und sie zu konfrontieren mit der Realität ihres eigenen Herzens. Und dann arbeite ich ein ganzes Wochenende hart. Und dann sind die auf einmal betroffen. Und die größte Besorgnis des Pastors am Schluss ist, dass jetzt niemand irgendwie betroffen nach Hause geht. Ich sage, doch, das müssen die unbedingt. Es soll jetzt niemand irgendwie jetzt hier nachdenklich und betroffen nach Hause gehen. Ja, in dem Zustand müssen sie das unbedingt, das war der erste Schritt zur Besserung. Wenn sie betroffen sind und sagen, das ist ja alles Zeugs, was wir haben. Das ist ja alles Unrecht. Das hat da gar keine Substanz. Wenn wir vor Gott stehen, was bringen wir denn da mit? Da kommen wir mit leeren Taschen. Da bringen wir ja nichts mit. Das ist alles nur angelerntes Zeugs. Andressierte, charismatische Stile. Aber nichts, was im Herzen wirklich verwurzelt ist. Und wir sagen, jetzt hat er unsere ganze Stimmung kaputt gemacht. Aber hoffentlich werden wir uns bald erholen. Ja, hoffentlich nicht. Man misst die Bedeutung und den Wert einer Predigt an der Stimmung der Zuhörerschaft. Nicht, was sagt der Heilige Geist? Hat das Gott gefallen? Jubelt das Herz Gottes? Sondern, was sagt jetzt das Volk? Ja, die murren, die sind unzufrieden. Sobald der Gastsprecher weg ist, machen die ihn fast auf, wollen eine Gemeindestunde haben, wollen eine Krisensitzung im Mitarbeiterspab haben. Und dann wird beschlossen, den können wir nicht immer einladen, der bringt ja Unruhe. Ich kenne eine Predigt in der Bibel beschrieben, die hat die Leute so böse gemacht, die wollten den Prediger hinterher umbringen. Ja, war das jetzt eine gute Predigt oder war das eine schlechte Predigt? Sei vorsichtig mit deiner Antwort. Ich sagte erst, wie der Prediger hieß. Es war der Sohn Gottes, Jesus von Nazareth. Als er fertig war in Nazareth, wollten sie ihn umbringen. Sie waren so wütend, weil er ihnen gezeigt hat, wie wenig Substanz da ist und wie wenig sie Gott wirklich kennen. Und sie wollten ihn umbringen. Aber hat der Sohn Gottes jemals schlechte Predigten gepredigt? Ich glaube nicht. So, die Stimmung der Leute bedeutet nichts. Das war zum ersten Mal eine authentische Stimmung. Liebhaber Gottes. Wir wollen Gott erfreuen. Und wenn wir Gott erfreuen wollen, lass uns das gleich mit einkalkulieren. Wir werden auf dem Weg eine Menge Leute beleidigen. Ich verspreche es dir, wir werden Menschen beleidigen. In gewissen Kreisen werden wir einen fürchterlichen Ruf haben. Einen fürchterlichen Ruf. Wenn du einen guten Ruf haben möchtest, dann bist du im falschen Seminar. Dann, warum hast du dich für Jesus entschieden? Die Schmach Christi wartet auf uns. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das ist uns verheißen. Aber es ist nicht nur Verfolgung, es ist auch immer wieder, der Himmel tut sich auf und der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir spüren, das war Gott wohlgefällig. Vielleicht die Leute giften und springen wie wild umher. Aber du weißt, das ist, was der Geist Gottes tun wollte. Der Geist Gottes ist nicht nett. Er ist leidenschaftlich wahrhaftig. Leidenschaftlich daran interessiert, Menschen aus ihrer Plastikreligion herauszuholen in eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und mein Herz schlägt dafür, dass Menschen, mehr und mehr Menschen aufstehen in diesem Land, die sagen, ich will eine Stimme Gottes sein, nicht ein Echo, nicht irgendwas nachplappern, nicht irgendwie aufsteigen in der charismatischen Szene. Und mein Ziel ist auch mal irgendwann auf der Titelseite der Charisma zu erscheinen. Wenn das dein Ziel ist, Tu nie, was die Bibel sagt. Füll dich mit Menschenweisheit. Krieche. Sag nie die Wahrheit. Dann hast du gute Chancen, vorwärts zu kommen. Was beim Menschen hoch ist, ist Gott ein Gräuel, haben wir schon gehört. Die Bewertungen in der pfingstlich-charismatischen Szene in weiten Teilen sind weit weg vom Herzen Gottes. Weit weg. Wir sind ein abgefallenes Volk. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Herzen Gottes und zur Wahrheit Gottes, wird all das, was etabliert ist, Mainstream, pfingstlich, charismatisch, wird uns verachten. Glaub es mir. Es wird uns verachten. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Zwickauer wissen, wovon sie sprechen. Sigi weiß, wovon er spricht. Aber es lohnt sich. Weil da haben wir Genüsse in den Armen Gottes. Genüsse in der Gegenwart Gottes, Genüsse in dem Wohlwollen Gottes, in der Bestätigung Gottes. Das wiegt mehr als irgendeine Schande und Schmach und Ablehnung. Weitaus mehr, weitaus mehr. Ein Lächeln des Vaters lässt dich durch Wüsten marschieren in Kraft. Amen. Amen. Aber wie weit bringt dich der Applaus für irgendwas, was Menschen applaudieren, wovon du weißt, ich habe es nur ihnen zuliebe getan. Wie weit trägt dich ein solcher Applaus? Wir müssen dem absterben. Besser heute als morgen. Das können wir zwar nicht machen, aber wir können immerhin sagen, das ist der Weg der Bibel, das ist der Weg, der alle Männer, Frauen Gottes gegangen sind. Ich werde ihn auch gehen. Ich wähle ihn. Und wenn ich den Willen Gottes tue, werde ich von den professionellen, ungesalbten Religiösen verachtet werden. Das ist so. Und ich sage dazu ja. Ich sage nicht, oh Herr, lass es so wenig wie möglich sein. Sondern ich sage, Herr, lass es so viel sein, wie ich es brauche, um endlich demontiert zu werden, von meiner guten Meinung, von mir selber runterzukommen. Lass es so viel sein, wie es braucht, Herr. Ich werde mich nicht wehren, ich werde mich nicht rechtfertigen, ich werde nicht irgendwie versuchen, das zu verringern. Lass es mich voll treffen. Das wäre doch mal ein Gebet. Ei. Ich frage mich, ob ich diesen Punkt vielleicht nicht lieber auf später verlege. Lass uns noch ein bisschen bei diesem Punkt bleiben. Wir wollen in die Gegenwart Gottes kommen, wir wollen Liebhaber Gottes werden und wir wollen, dass die, die um uns herum sind, Liebhaber Gottes werden. Und darum werden wir unser Leben sortieren, wir werden unser Leben ordnen, wir werden Prioritäten haben, wir werden zwischen dem Wichtigen und dem ganz Wichtigen und dem Unwichtigen unterscheiden. Und das Erste ist, wir werden Raum machen für Gott. Wir suchen Gott. Wir sind vor seinem Angesicht. Wir sagen, Herr, wir wollen dich kennenlernen. Wir möchten das als Nummer eins haben. Wir haben das nicht, aber wir können wenigstens sagen, am Ende meines Lebens, auf meinem Grabstein, hast du schon mal überlegt, was auf deinem Grabstein stehen soll, falls wir nicht vorher alle entrückt werden? Aber ihr Lieben, so schnell kommt Jesus nicht. Das kann durchaus noch 20, 30 Jahre dauern. Ich hoffe, dass hier niemand die Theorie hat, er könnte jeden Moment kommen. Dann müssten wir jetzt einen Exkurs machen und das von der Bibel zerfetzen. Aber das ist jetzt nicht mein, wir sind nicht im Endzeitthema. Wir haben noch Zeit, aber die müssen wir nutzen. Aber was hast du beschlossen, steht auf deinem Grabstein? Schon mal über die Inschrift nachgedacht? Da ist nicht viel Platz. Da kannst du keine Romane abdrucken oder reinmeißeln lassen. Das muss sehr prägnant sein, sehr kurz sein. Ich glaube, bei David stand drauf Psalm 27,4. Eins habe ich, wonach ich mich ausstrecke. Eins, danach trachte ich. Eins, das ist, was mir wichtig ist. Ich will Gott anschauen. Ich will ihn sehen. Also ein guter Vorschlag wäre Matthäus 22,37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Dass unsere Feinde sagen, du, man kann sagen, was man will. Man versteht nicht alles, aber Gott hat er geliebt, auf jeden Fall. Gott hat er geliebt. Mach dir Gedanken über deine Grabinschrift. Was hat das mit Gemeindebau zu tun? Je schneller wir hier klar machen, worum es wirklich geht, umso effektiver werden wir werden im praktischen Leben. Vieles funktioniert nicht, weil wir ein Christenleben leben ohne eine Ewigkeitsperspektive. Ohne zu begreifen, das hier ist nur ein Hauch. Aber dieser kleine Hauch entscheidet, was dann von Ewigkeit zu Ewigkeit meine Position und mein Status und meine Ehre sein wird. Hier legen wir das Maß unserer Belohnung fest. Hier. Danach nicht mehr. Herr, lehre mich, weise zu leben. Lehre mich zu zählen meine Tage. Lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, damit ich lerne, weise zu leben. In 100 Jahren wird niemand interessieren, wie viele Mitglieder deine Gemeinde hatte. Niemand wird dich da oben fragen. Kein Engel, kein Heiliger. Da kannst du warten. Das wird nie einen interessieren. Aber wie viel du gelitten hast, wie viel du bezahlt hast, was es dich gekostet hat, wie viel Belohnung du bekommen hast für die Schmach Christi, das wird publik sein für alle. Das musst du niemandem erzählen, aber das wird bekannt werden. Für immer. Wir schaffen hier Tatsachen, die dann für alle Ewigkeiten gelten. Wow. Dann ist es vielleicht doch eine ernste Sache, das Leben. Je mehr wir diese Perspektive haben, worum geht es wirklich, umso tauglicher werden wir werden für die praktischen alltäglichen Dinge, weil wir nicht mehr manipulierbar sind, weil wir nicht mehr erpressbar sind, weil wir nicht mehr fernsteuerbar sind. So viele Menschen kann man fernsteuern. Und irgendwelche Leute sitzen da und drücken die Knöpfe auf der Fernsteuerung. Wenn der Gottesdienst zu lang geht, dann scharren sie mit den Hufen. Und wenn wir dann nicht darauf achten, dann wissen wir, dann gibt es wirklich Ärger. Und wir sind ständig dabei, die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Aber Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott gedient wird. Und die Gemeinde ist für Gott da. Es ist seine Gemeinde. Die hat er sich erworben und die ist für ihn da. Und diese kleine eine Wahrheit, die Gemeinde ist für seine Herrlichkeit, beinhaltet diese ganze Geschichte von Leiden und Absterben, dem menschlichen Applaus und der menschlichen Ehre und der menschlichen Anerkennung und dem Streben nach Einfluss und Größe und Ansehen und all das. Eine kleine Wahrheit und da ist so viel dahinter, so viel dahinter. Halleluja. Komm, lass uns doch noch ein paar Minuten nehmen und einfach mal eine Antwort geben. Vielleicht hast du das Bedürfnis, etwas zu beten. Dann würde mich das freuen. Halleluja. Herr, du sagst, dass wir nicht nach den Dingen auf der Erde trachten sollen, sondern nach den himmlischen Dingen, wo du bist, wo du auf dem Thron bist, wo du regierst. Hilf uns doch, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Hilf uns zu begreifen, was der Zusammenhang ist zwischen unserem Herzen hier jetzt und der Arbeit, die wir tun in der Gemeinde. Und der Ewigkeit und deinem Herzen. Hilf uns, das richtig zuzuordnen. Hilf uns, klug zu sein. Für das zu leben, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Und wenn das, was wir gehört haben, uns Angst macht, dann haben wir nicht richtig gehört. Hilf uns, den Ruf vom Himmel zu hören. Hilf uns, nicht nur einen Menschen zu hören, nicht nur erschreckende Bibelverse zu hören, sondern hilf uns, dein Herz zu sehen. Du sehnst dich danach, eines Tages diesen Satz auszusprechen, gut gemacht. mein treuer Knecht. Gut gemacht, meine treue Magd. Komm rein. Komm rein in die Freude deines Meisters. Komm rein, genieße, empfange den Lohn, den wir dir so gerne geben, den wir dir so gerne gönnen, der dir zusteht, den du jetzt genießen darfst. Den Preis, den Siegespreis, den Lohn für deine Leiden. Komm und empfange und genieße. Und sieh, wie sehr der Himmel sich freut an deinem Herzen der Hingabe. Vater, wir bitten um die Gnade, ein Herz zu haben für deinen Sohn. Wir bitten um diese Gnade, dass er der Erste ist in allem. Und wir bitten dich, dass du uns Weisheit und Disziplin und bleibenden Eifer schenkst, um unser Leben so einzurichten, dass wir unser Herz ernähren mit den Vitaminen vom Himmel, dass unser Herz gestärkt wird, dass wir glauben können, dass wir festhalten können, dass es nicht mehr so leicht möglich ist, dass der Alltag und die Routine uns die himmlische Perspektive stiehlt. Hilf uns, vor deinem Angesicht zu leben. Und zu erkennen, wann wir dieses Zeugnis in uns haben, dass wir dir wohlgefällig sind. Durch Glauben können wir dir wohlgefällig sein. Und durch Glauben können wir das erleben, dass du ja sagst, ja, ich freue mich, mein Sohn, ich freue mich, meine Tochter. Du bist mir so wichtig. Vater, wir wählen gesunde, richtige Prioritäten. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen wissen, was du schätzt. Wir wollen wissen, was dir kostbar ist. Dass wir entwöhnt werden den Dingen dieser Welt und gewöhnt werden an die Werte und an die Schönheit des Himmels. Wir können das nicht aus uns selbst, aber wir können uns dazu entscheiden. Und wir können deinen Heiligen Geist bitten, der unser Lehrer sein will, der uns in alle Wahrheit führen will. Heiliger Geist, lehre uns dieses Leben für die Ewigkeit. Lehre uns zu arbeiten für den kleinen Satz auf unserem Grabstein. Hilf du uns, dass wir durch deine Gegenwart all dem entkommen, was nach uns greifen will, was uns bestimmen will, was uns in die Irre leiten will, was uns fehlprägen will, was uns wegführen will, was uns verwirren will, was uns teilen will, was uns Aufmerksamkeit stehlen will, uns ein geteiltes Herz geben will. Lehre du uns, in deinem Licht zu leben, in deiner Gegenwart zu leben, als deine Freunde. Denn es darum geht, du sollst erfreut werden, Heiliger Geist. Du sollst und du darfst und du musst in uns das Leben Christi wiederholen. Dieses Leben zur Ehre des Vaters. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Heiliger Geist, dazu bist du gekommen, das in uns hervorzubringen. Und wir sagen ja dazu. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste, das ist das, worum es wirklich geht. Alles andere muss sich dem unterordnen. Und wir danken dir. Halleluja. Dass du uns helfen wirst in ganz praktischer Weise und wir fokussiert lernen zu leben und mit himmlischer Sicht Dinge bewerten können und aussortieren können. Halleluja. Danke, dass du unser Helfer bist. Und weil du treu bist, werden wir das lernen. Du hast das gehört, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, die wir neu festgemacht haben. Und weil du ein treuer Helfer bist, der uns nachgeht, der uns mahnt, der uns erinnert, deswegen haben wir Zuversicht, dass sogar wir klar werden, einfach werden, gerade werden und fokussiert leben werden, weil du in uns bist und weil du unsere Kraft bist. Wir danken dir, Gott, Heiliger Geist. Wir machen einen neuen Pakt mit dir. Lehre uns, die Prioritäten zu sortieren und zu setzen. Lehre uns, das Erste an die erste Stelle zu setzen. Wahre Diener Gottes und Freunde Gottes zu werden. Wir danken dir. Halleluja. Wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Okay, seid gesegnet. Thank you.